die echten deutschen Hidden Champions sind ganz häufig ja Familienunternehmen und typischerweise oder häufig sitzen sie nicht in Hamburg, München oder Berlin, sondern irgendwo in Bielefeld oder in Lüdenscheid, wie in diesem Fall bei unseren heutigen Gästen. Das sind nämlich Ilona Montscheuer und Holm Gräve von der Gräve GmbH, einem typisch deutschen Mittelständler, der ursprünglich aus dem B2B-Bereich kommt, wo er mit Töpfen und Pfannen und Bestecken gehandelt hat und dann das Geschäft einmal komplett gedreht hat in Richtung E-Commerce und Direct-to-Consumer-Business. Mit vielen Aufs, mit ein paar Ups, vor allem auch beim Thema Internationalisierung in die USA, was eine große Chance für die beiden ist, was am Anfang aber nicht ganz einfach war. Auch das haben sie, finde ich, sehr, sehr nachvollziehbar und sehr offen geteilt. Deswegen wieder mal ein Gespräch, wo viel drinsteckt. Wir legen sofort los. Die nächste Folge Unternehmer in der Zukunft mit Holm Gräve und Ilona Montscheuer. Los geht's.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Im Großen und Ganzen bespielen wir fast jede Plattform, die in Deutschland vor allen Dingen bekannt ist. Ganz klar ist natürlich, Amazon ist da ganz weit vorne und halt die treibende Kraft, gefolgt von unserem eigenen Shop. Wir sind dadurch, dass wir halt ja, recht kleines Unternehmen sind, immer dran, weitere Sachen auch auszuprobieren. Also das heißt, wenn wir jetzt merken, dass irgendwie eine Plattform besonders interessant ist und wir eine kleine Einstiegshürde haben, dann nehmen wir die und versuchen dann die Plattform mit zu bespielen.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Ilona, moin Holm.
Ja, guten Morgen.
Hallo.
Endlich mal wieder eine Dreierfolge. Es geht heute um, wenn ich es richtig verstehe, alles, was so in der Küche sich abspielt und alles, was man in der Küche so brauchen kann. Holm, du bist eingestiegen ins Familienunternehmen bei euch, die Gräve GmbH.
Richtig, genau, die Günther Gräve GmbH mit Sitz in Lüdenscheid.
Also in NRW ist das, ne?
Richtig, ja.
Da, wo ja viele gute deutsche Mittelständler sitzen, die man vielleicht auf den ersten Blick nicht kennt, die aber total erfolgreiches Geschäft machen. Stellt sich mal als erstes die Frage, wer war denn Günther Gräve?
Günther Gräve ist mein Großvater gewesen. 1970 hat er die Firma gegründet. Der war im Topf, also bei einem Topfhersteller für Aluminiumtöpfe beschäftigt. Und hat damit begonnen, der Geschäftsführung vorzuschlagen, das Portfolio auszubauen und nicht nur Aluminium zu produzieren, sondern eben auch unter anderem Edelstahlbestecke. Da ist er dann aber auf Granit gestoßen. Da hat der Gründer und Inhaber der Firma gesagt, wir sind eben ein Hersteller und kein Händler. Und daraufhin hat mein Opa sich dann selbstständig gemacht und hat die Bestecke, Edelstahlbestecke und so weiter, selbst angefangen zu importieren aus Japan. Und hat die dann aus der Garage raus, er hat sich damals 2-3 Garagen angemietet, hat die aus der Garage, das war sein Lager, und hat die dann versucht, an den Mann zu bringen. Genau. Und somit, das war der Ursprung der Firma. Am 1.1.1970 hat er gegründet und dann ging das los. Ist dann, hat sein Gut, seine gute Beschäftigung hat er gekündigt, ja.
Okay, also die berühmten Garagen gibt es nicht nur im Silicon Valley, sondern gibt es auch in Lüdenscheid, jetzt vor knapp 55 Jahren. Erzähl mal so ein bisschen, wie hat sich das dann aus der Garage rausentwickelt?
Genau, ja, da ist dann, hat sich immer weiterentwickelt, bis es immer größer wurde. Dann wurde in den 80er Jahren, also 1979, haben die in Meinerzhagen, also mein Großvater und mein Vater, mit meinem Onkel haben dann zu dritt die eine Firma gebaut, eine Halle gebaut, also als erstes eine kleine Firma. In Folgejahren kam dann eine kleine Halle dazu, aus dem dann der Großhandel entstanden ist, der Günther Gräve GmbH. Also wir haben dann den Großhandel beliefert, den Einzelhandel beliefert, die Gastronomen beliefert. Das ist so der Ursprung. Den Großhandel haben wir dann hauptsächlich gemacht. Und bis wir dann schlussendlich so 2005 die ersten E-Commerce-Erfahrungen machen durften. 2005 bin ich dann mit eingestiegen, habe meine Ausbildung selbst auch in einem Unternehmen gemacht und bin seitdem eben auch da.
Also es ist erstmal ein echtes Familienunternehmen mit Opa, Vater, Onkel und dann dir. Es gehört auch immer noch der Familie, vermute ich? Oder gibt's externe Investoren?
Nein, zu 100% der Familie. Mein Onkel ist mittlerweile auch in Rente, aber mein Vater und ich sind noch aktiv im Unternehmen.
Okay, war das für dich immer so selbstverständlich, dass du da ins Unternehmen reingehen möchtest?
Nee, war es nicht. Tatsächlich, ich wollte eigentlich, der einzige Wunsch meiner Laufbahn war, Polizist zu werden, beziehungsweise Bundesgrenzschutz. Bin aber bei dem Einstellungstest durchgefallen und ich habe mein Fachabitur danach geholt und bin dann in die Firma gegangen. Also danach, dazwischen stand auch nichts mehr.
Okay, verstanden. Also jetzt seit knapp 20 Jahren bist du dabei und arbeitest Seite an Seite, um dich auch nochmal vernünftig vorzustellen. Mit dir, Ilona, erzähl mal kurz deine Rolle bei Gräve und wie lange du schon dabei bist.
Ja, also ich bin jetzt bei Gräve seit 3 Jahren und bin hier jetzt als Marketingmanager aktiv. Hauptsächlich verantwortlich für die Markenentwicklung, für das Ausbauen der Marke, die Markenpräsenz und ja, das Betreuen auf diversen Plattformen von unseren Artikeln.
Über die wollen wir heute natürlich noch sprechen. Lass uns nochmal so ein bisschen vielleicht einordnen. Ein Unternehmen, das aus dem B2B-Geschäft ja kommt, ursprünglich, und sich dann in ein B2C oder D2C-Unternehmen zumindest mal weiterentwickelt hat. Wie seid ihr heute aufgestellt? Wie viel von eurem Geschäft ist noch klassischer B2B-Vertrieb und wie viel ist E-Commerce, Direct-to-Consumer-Geschäft?
Ja, ich würde sagen so 80-20. Ungefähr 20% ist noch der klassische B2B-Bereich, wo wir kleinere und größere Händler beliefern. Und wirklich eingeschossen haben uns aber auf den E-Commerce, der so roundabout 80% des Umsatzes ausmacht.
Das ist ja signifikant, also wirklich ein Geschäftsmodell gedreht oder vielleicht auch nicht gedreht. Also die Frage ist, ist der B2B-Umsatz dann auch sukzessive zurückgegangen oder ist alles, was ihr jetzt D2C macht, mit dazugekommen und war einfach Wachstum obendrauf?
Nein, also der B2B-Bereich hat sich zurückentwickelt. Das war auch mit ein Grund, warum wir in diesen E-Commerce eingestiegen sind, weil sich einfach immer mehr Händler, große Händler wie Rewe etc., die sind auf Eigenmarken umgestiegen und wiederum andere sind viele insolvent gegangen, haben sich verabschiedet vom Markt. Also der klassische B2B-Bereich, der hat sich für uns einfach enorm gewandelt. Das ging dann immer weiter zurück und da hat man natürlich dann neue Märkte erschließen wollen. Und da ist dann der E-Commerce immer weiter gewachsen und das war dann so ein Sprungbrett, mit bei dem wir eben mit aufgesprungen sind.
Okay, das ging ja zeitlich einher mit deinem Einstieg ins Unternehmen, jetzt vor knapp 20 Jahren. War dir das schon klar, wenn ich ins Familienunternehmen einsteige, dann ist das meine Herausforderung, das Geschäft zu transformieren und dann diesen Schritt in den E-Commerce zu verantworten und voranzutreiben?
Nee, das war auch eher Zufall, weil der E-Commerce da noch gar nicht so groß war. Auch Amazon, das war da einfach noch nicht so üblich, eigentlich da zu bestellen. Eigentlich war so eher der Fokus B2B, aber dadurch, dass die Firmen dann die Großen eben auch immer mehr auf Eigenmarke umgestellt haben, war es so eine kleine Herausforderung, das anzunehmen, weil man muss sich natürlich im Endkundengeschäft auf andere Sachen spezialisieren. Man hat es wirklich mit Endkunden zu tun. Im B2B-Bereich hat man es natürlich gar nicht. Also da geht es dann eher um die Preisverhandlung. Da kann ein Artikel, also je günstiger er ist, desto besser ist es. Das ist im Endkundengeschäft nicht so. Da ist es dann wirklich eher die Qualität, wo man darauf achten muss. Die Artikelbeschreibungen, die dabei sein müssen, da muss man aber hat man andere Werte dann.
Wie groß ist euer Team, das ihr so habt? Wie viele Mitarbeitende sind das?
Wir sind 17 Leute in Summe.
Und als ihr dann so diese Entscheidung getroffen habt, euer Geschäft wirklich zu verändern, das B2B-Geschäft runterzufahren, einen komplett neuen Geschäftszweig aufzubauen, das ist ja auch eine Transformationsaufgabe, wo man dann ja auch irgendwie Mitarbeitende mit auf den Weg nehmen muss. Wie schwierig war das? Wie viel Unterstützung hast du da bekommen? Wie viel Sorge gab es da vielleicht dann auch irgendwie im Team?
Also Unterstützung habe ich natürlich in der Firma viel bekommen oder wir insgesamt. Man stößt natürlich immer auf Probleme im Unternehmen, was Veränderungen angeht. Also die Leute wollen möglichst wenig verändern und der E-Commerce ist, ja, kann man fast sagen, eine jährliche Veränderung, weil man ständig am Ball bleiben muss. Im B2B-Bereich hat man einfach generell das große Abhandeln von Paletten. Im E-Commerce ist es schnelllebig, man muss kleine Pakete packen, man baut permanent die Packplätze um, weil man noch ein Stückchen optimieren kann. Das ganze Handling in der Firma ist natürlich anders. Man hat kleine Pakete, die man packen muss. Was macht man mit diesen kleinen Paketen? Der Materialfluss ist anders. Die Ware muss beim Packtisch stehen. Es sind so gewisse Herausforderungen, aber den Herausforderungen muss man sich stellen. Und diese Veränderungen im Unternehmen, die muss man halt mitmachen. Und wenn man da auf ein gutes Team zurückgreifen kann, gelingt das auch ganz gut. Man muss natürlich die eine oder andere Frage dann beantworten, aber passt in Summe.
Okay, also das war managebar und ein Teil dieses Teams heute ist eben auch Ilona. Du ja, verantwortest einen großen Teil davon, bist offensichtlich ja in einem stark wachsenden Bereich dabei. Erzähl mal, wie so euer E-Commerce-Setup heute ist. Welche Kanäle haben welche Bedeutung und wie bespielt ihr die?
Im Großen und Ganzen bespielen wir fast jede Plattform, die in Deutschland vor allen Dingen bekannt ist. Ganz klar ist natürlich, Amazon ist da ganz weit vorne und halt die treibende Kraft natürlich, gefolgt von unserem eigenen Shop. Natürlich haben wir auch die üblichen Plattformen wie Otto, Galeria, Kaufland, eBay etc., wobei hier halt nicht jede Plattform die gleiche Priorisierung für uns hat. Also ganz klar, ne, bei Amazon nutzen wir die gesamte Palette, ne, wir bespielen das ganze Advertising, wir nutzen den SAS-Service, um hier halt den Überblick zu behalten und sind da natürlich immer dran, alles zu machen, um die Performance zu halten und klar, andere Plattformen weiter mit auszubauen. Wir sind dadurch, dass wir halt, ja, ich sag mal, ein recht kleines Unternehmen sind, immer dran, weitere Sachen auch auszuprobieren. Also das heißt, wenn wir jetzt merken, dass irgendwie eine Plattform besonders interessant ist und wir eine kleine Einstiegshürde haben, dann nehmen wir die und versuchen dann die Plattform mit zu bespielen. Und wenn wir merken, es funktioniert, arbeiten wir das aus. Wenn wir merken, es funktioniert nicht, dann nehmen wir die Plattform genauso wieder raus.
Das ist interessant. Ich würde sagen, es ist sehr gegenteilig zu dem, was ich sonst von Gästen hier im Podcast gehört habe, wo ich häufig mitgenommen habe, wir konzentrieren uns auf Amazon und ein, zwei weitere große Plattformen, weil alles andere dann einfach so viel Komplexität mit sich bringt, die wir als kleines Unternehmen, als kleiner Mittelständler nicht gut managen können. Bei euch scheint es ja eher ein anderer Ansatz zu sein und zu sagen, wir versuchen uns sehr, sehr breit aufzustellen und viele Kanäle zu bespielen. Wie managt ihr diese Komplexität oder warum lohnt sich das für euch und wann kommt so der Punkt, wo mehr Komplexität mehr Marge auffrisst?
Ganz einfach über unsere Warenwirtschaft. Also ich versuche sehr viel über Automatismen zu steuern. Klar, ne, dank KI kann man relativ schnell und einfach den Content halt aufbereiten und zur Verfügung stellen. Und wenn es dann halt die Plattform zulässt, dass wir sie sehr einfach anbinden können, ist die Frage, okay, warum es nicht probieren? Klar, wenn wir merken, das funktioniert nicht so gut oder es ist halt zu holprig, steht natürlich irgendwann die Frage, okay, lohnt sich der Aufwand der Pflege von den Inhalten irgendwie damit parallel zu ziehen oder halt die Inhalte rüberzuschieben oder halt nicht. Aber im Großen und Ganzen, wenn die Hürde überschaubar ist, ist halt die Frage, warum nicht?
Okay. Du hast gerade eure Warenwirtschaft angesprochen. Wie ist denn so euer technisches und Tool-Setup, das euch auch ermöglicht, aufwandsarm immer neue Kanäle anzuschließen?
Wir benutzen jetzt zurzeit JTL und da ist man ja relativ flexibel, dadurch, dass wir recht überschaubar den Aufwand darin sehen, ne? Also JTL bietet uns momentan die Möglichkeit, halt gut auf Datenbank zuzugreifen und das Know-how, das bringe ich halt zum größten Teil halt auch mit, um halt irgendwelche Skripte vielleicht zu bauen, die uns es erleichtern, dann innerhalb von dem System Dinge abzuwickeln, die so vielleicht dann so eine Software dann halt nicht mitbringt.
Okay, also ein Teil ist auch Eigenentwicklung dann schon dabei. Es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich sage, ich schiebe einfach mein Sortiment jetzt mehr oder weniger automatisiert auf noch mehr Plattformen und ich bespiele diese Plattformen aber auch aktiv. Erzähl doch mal, welche Plattformen würdest du sagen, bespielt ihr wirklich aktiv? Wo seid ihr wirklich mit Content-Optimierung beschäftigt? Wo gebt ihr Geld für Advertising aus? Amazon vermute ich auf jeden Fall, aber es geht ja auch auf anderen Plattformen mittlerweile. Wie habt ihr euch da aufgestellt?
Da ist es halt ganz klar, Amazon ist ja halt ganz weit vorne. Also ohne Advertising bei Amazon braucht man eigentlich gar nicht starten. Gefolgt von unserem eigenen Shop. Der ist dann wirklich so auf Platz 2, was dann auch die Content-Optimierung angeht. Und danach kommt dann auch schon Otto und ein bisschen eBay, wobei Otto und eBay dann auch eher so Plattformen sind, wo wir erst ein bisschen mitlaufen lassen. Also das heißt eher über so kleinere Autokampagnen, die so ein bisschen das Pushen übernehmen, aber wo es dann halt auch schon nicht mehr ins Detail geht, was dann irgendwie die Keywords angeht oder die Optimierung auf Keyword-Basis.
Okay. Wie groß ist euer Sortiment?
Wir haben aktuell ungefähr 1000 Artikel. Und bei Amazon haben wir ein Listing von ungefähr 1500 Asins. Also das ist dann schon eine Hausnummer hier. Eine Optimierung auf voller Bandbreite, das ist schon schwierig.
Ja, okay. Holm, du hast vorhin schon gesagt, wenn man auf einmal D2C macht und E-Commerce aufbaut, das ändert alle Prozesse. Auch weil man eben nicht mehr nur Paletten verschickt, sondern weil man auf einmal anfängt, Einzelpakete zu packen und zu verschicken. Dem entnehme ich, dass ihr nicht oder zumindest nicht ausschließlich FBA nutzt oder vielleicht nutzt ihr es für Amazon, aber für die anderen Plattformen macht ihr dann eben den Eigenversand und habt da jetzt auch keinen Logistikpartner, der das für euch abwickelt?
Richtig, genau. Wir machen alles in-house. Wir haben hier eine Halle hingebaut, wo wir also auch alles in unserem Unternehmen abhandeln können. Wir haben uns komplett auf E-Commerce eingeschossen. Also wir haben eine große Verschieberegalanlage. Das kennt man aus dem klassischen früheren Archiv, wo man die Ordner drin hat und dann kann man mit so einem Rad das Regal verschieben. Das haben wir in groß automatisiert, wo man auf Knopfdruck dieses Regal offen schieben kann. Also in so einem Regal kann man 240 Tonnen unterbringen. Das sind knapp 3.500 Palettenplätze, die wir da lagern können. Von daher ist das ist eigentlich für ein E-Commerce, weil man unheimlich viel Lagerplatz auf einer Fläche oder kleinen Fläche hat. Es ist aber nicht mehr möglich, da mit 2-3 Staplern drin rumzufahren, um irgendwelche Paletten da rauszuholen. Das ist also dann wirklich eher für ein E-Commerce. Und dann haben wir einen kleinen Packpool mit 8 Packplätzen, die also IT-technisch unterstützt sind. Es wird alles gescannt. Es wird mit dem Scan geguckt, habe ich einen Auftrag und dann wird alles automatisiert ausgedruckt.
Das heißt, Logistik liegt komplett bei euch. Ihr nutzt überhaupt keine externen Services?
Richtig, genau.
Okay. Was ist die Entscheidung, zum Beispiel kein Amazon FBA zu machen, nicht über Prime zu versenden? Was, würde ich sagen, der Großteil aller Gäste in diesem Podcast bisher macht.
Genau, also wir machen FBA, keine Frage. Da muss man ja auch mitmachen. Die Topseller sind meistens dann FBA und natürlich alles, wo es preislich passt. Wo wir Oversize-Artikel haben, die machen wir dann eher in Eigenversand oder wo es sich einfach dann nicht lohnt, FBA zu machen. FBA Prime, also oder beziehungsweise FBM, also managed bei uns die selbst, mit Prime haben wir auch versucht. Ist aber häufig daran gescheitert, dass da die Hürde zu hoch war. Das war damals noch mit DPD. Das hat einfach nicht richtig funktioniert und dann haben wir seitdem auch nicht mehr getestet.
Und hast du nicht das Gefühl, dass viele der Käufer und Käuferinnen mittlerweile so sehr auf das Prime-Badge konditioniert sind, dass euch das wahnsinnig viel Umsatz kostet, nicht über Prime zu versenden? Habt ihr das mal irgendwie getestet?
Es gibt natürlich, also wenn man auf FBA umschaltet, bekommt man einen gewissen Umsatzboost. Aber man muss natürlich auch die Kosten in Relation sehen. Also wenn ich Artikel an FBA sende, die dann, wo hinterher überhaupt nichts mehr übrig bleibt oder keine Marge ist, dann macht es keinen Sinn, den Umsatz zu verdoppeln. Von daher ist das immer so ein bisschen ausschlaggebend. Also wenn wir eine große Bratpfanne haben, die schwer ist, wir vertreiben ja Eisenpfannen, die unbeschichtet sind, die sind relativ schwer, haben einen langen Stiel und dadurch sind die ganz schnell oversized und dann explodieren die FBA-Gebühren und dann macht es einfach keinen Sinn mehr.
Verstehe. Und am Ende, ihr müsst es ja sowieso selber vorhalten, um auch die anderen Kanäle zu bespielen. Ilona, wie international ist das Geschäft denn mittlerweile? Also ich habe jetzt verstanden, ihr bespielt diverse deutsche Kanäle. Töpfe, Bratpfannen und Co. braucht man ja aber auch über Deutschland hinaus. Wie sehr ist Internationalisierung auch ein Treiber für euer E-Commerce-Wachstum?
Das ist auf jeden Fall ein Wachstumstreiber und ist auch was, wo wir darauf hinarbeiten, immer stärker zu werden. Wir sind auch schon seit einiger Zeit dabei, die Marktplätze Amazon, Frankreich, Italien, also die ganzen Pan-EU-Marktplätze entsprechend zu bespielen und hier immer weiter unseren Content auch weiter auszubauen. Ganz klar ist natürlich, dass hier unsere FBA-Artikel in den internationalen Marktplätzen ganz weit vorne mitspielen und unsere anderen MFN-Artikel natürlich ein bisschen weiter abschlagen, was natürlich dafür verantwortlich ist, dass die Versandkosten einfach ein Thema sind. Wir sind natürlich mit Frankreich und Italien in diesem Jahr auf jeden Fall stark gewachsen. Plus natürlich die Geschichte, dass wir mit USA jetzt angefangen haben und hier uns halt auch erhoffen, zumindest was so unsere Bestseller und FBA-Artikel, die halt auch bei Pan-EU gut funktionieren, in USA dann entsprechend auch angenommen werden.
Okay, das heißt, USA war jetzt für euch ein großer Schritt. Den habt ihr, vermute ich, über Amazon gemacht?
Richtig, genau. Also USA war eine kleine Herausforderung, um hier zu starten.
Für viele ist es eine große Herausforderung.
Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Es war auch ein bisschen holprig, hat auch recht lange gedauert, weil eigentlich Amazon verkauft es einem natürlich, hier komm, machen wir mal eben einfach ein paar Listings, ein bisschen Ware rüberschieben und dann ist das Thema erledigt, was leider nicht der Fall ist, sondern dann kommen natürlich die ganzen anderen Themen, wie kriegt man die Ware hin, wie regelt man die Zollthemen, die Steuerthemen etc. Und da hatte Holm natürlich ein bisschen mehr Spaß als ich. Ich hatte nur hatte ein bisschen Herausforderungen in den Listings, aber hinterher die Logistik abzuwickeln und die Steuerthemen dann auf den Weg zu bringen, war dann doch ein bisschen aufwendiger, als wir es eigentlich gerne gehabt hätten.
Ja, okay. Lass uns da nochmal im Detail einsteigen. Wie seid ihr das so angegangen? Wir haben ja schon unterschiedlichste Setups hier im Podcast gehört. Wir haben Gäste gehabt, die eigene Gesellschaften in den USA gegründet haben. Wir haben Gäste gehabt, die es genau andersrum gemacht haben. Wir haben Gäste gehabt, die sofort mit dem ganzen Sortiment gestartet sind und einige nur mit einer Handvoll. Wie war so euer Angang und was war schwieriger als gedacht?
Ja, also als Amazon auf uns zugekommen ist und hat gesagt, warum wir nicht in USA verkaufen, haben die uns das recht schmackhaft gemacht. Und USA ist natürlich auch bekannt, dass es ein unheimlich riesiger Markt ist im Vergleich zu Europa, erst recht zu Deutschland. Man hat immer so ein bisschen im Auge diese rechtliche Schwierigkeit. Aber dann haben wir mit Rechtsanwälten gesprochen und Steuerberatern und scheinbar ist es gar nicht so ein großes Ding. Klar, wenn man vor Ort ist, ist es sicherlich noch einfacher, dass man da verklagt wird. Aber das hat sich dann doch recht schnell herausgestellt, dass es in seltenen Fällen zu irgendwelchen schlimmen Vorfällen kommt, was einem dann so ein bisschen die Angst genommen hat. Und dann haben wir gestartet und dann hat sich natürlich immer weiter herausgestellt, ja, wie funktioniert das mit dem Versand? Was muss beim Verpacken beachtet werden mit dem Zoll und dann die Steuergeschichte? Man musste beispielsweise in jedem Staat eine Steuernummer beantragen, wo wir uns dann auch einen Steuerberater hinzugezogen haben und der das dann für uns erledigt hat. Bis das Ganze natürlich durch war, da vergingen schon ein paar Monate. Und dann, ja, fing es an, dass die FBA-Bestände angekommen sind. Allein das war schon eine Herausforderung. Aber als dann die ersten Sales kamen, da war man natürlich glücklich, dass man es geschafft hat. Wir sind nicht mit dem ganzen Sortiment rüber. Wir haben wirklich erstmal nur eine Handvoll genommen, wo wir gesagt haben, das sind in Deutschland gute Verkaufsartikel. Wir schauen mal, ob die in den USA auch laufen und wollen es natürlich trotzdem noch weiter ausbauen.
Ja, wie lange ist das jetzt her? Wie lange macht ihr das Experiment?
Ich glaube, aktiv verkaufen machen wir seit 3 Monaten. Und Ende letzten Jahres sind die Artikel, meine ich, verschifft worden und langsam da eingetrödelt. Also noch kein Jahr.
Okay, wie nehmt ihr denn den Markt, also unabhängig von Regulatorik und administrativen Herausforderungen, wie nehmt ihr denn das Verkaufen an sich in den USA wahr im Vergleich zu zum Beispiel Deutschland? Habt ihr das Gefühl, klar, der Markt ist größer, aber ist er auch wettbewerbsintensiver?
Also im Großen und Ganzen, klar, bei dem Advertising in USA merkt man, dass dort natürlich eine größere Konkurrenz herrscht, vor allen Dingen, was die Kosten für die Ads angeht. Also je nach Kategorie merkt man, dass da halt deutlich mehr investiert wird und dementsprechend sind wir da halt auch so ein bisschen hinterher zu schauen, okay, bei welchen Artikeln lohnt sich das denn überhaupt für uns, da die rüber zu schiffen und die entsprechend halt dort zu verkaufen, weil wenn das Advertising da halt einfach so dermaßen explodiert, dass es sich halt dann einfach ganz schnell auch nicht mehr lohnen kann. Und was die Keywords und den Content von dem amerikanischen Markt angeht, würde ich sagen, unterscheidet sich das Vorgehen zu dem europäischen Markt fast gar nicht.
Woher glaubst du, kommt das, dass gerade die Advertising-Seite so viel wettbewerbsintensiver ist? Eigentlich hätte man jetzt vermutet, es ist ein viel größerer Markt. Hast du das Gefühl, der ist einfach professionalisierter? Da sind mehr unterschiedliche Anbieter, als ihr sie jetzt vielleicht in Europa in eurer Kategorie habt. Wie beobachtet ihr so den Markt?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also zum einen, dass halt vor Ort einfach viel mehr Händler sind, die dort es vielleicht auch probieren. Plus, dass ich auch vermute, dass der asiatische Bereich halt auch ganz stark in den USA vertreten ist. Also wir haben es ja zum Beispiel gemerkt, was auch einer der Hürden war bei dem Listing unserer Artikel, dass viele unserer Asins von asiatischen Händlern bespielt wurde, die wir dann halt erstmal wieder zurücksetzen mussten, bevor wir unsere Listings halt online stellen konnten. Und
weil die sich mit den gleichen oder vergleichbaren Produkten an bei euch drangehängt haben?
Genau, für USA.
Okay, wie konnten die denn quasi eure exakt gleichen Produkte bekommen?
Das waren noch nicht mal exakt die gleichen Produkte.
Okay.
Sondern die Asins wurden dann quasi zweckentfremdet für irgendwelche asiatischen Marken und dementsprechend kannst du ja dann die Markeninhalte nicht hochladen, weil die nicht übereinander passen.
Ja, okay, verstanden. Wie löst man das? Wie habt ihr euch dessen erwehrt?
Ja, mit Amazon und unseren Ansprechpartnern, die wir da hatten. Also das hat auch sehr lange gedauert, weil man tatsächlich wirklich jede Asin einzeln neu bespielen musste, also von Hand neu bespielen musste. Das heißt, man konnte die nicht einfach irgendwie übernehmen, sondern wirklich einzeln neu listen. Teilweise auch mit den falschen Daten neu listen und dann mit den Amazon-Mitarbeitern sich rumschlagen, bis dann entsprechend die Änderungen geändert wurden.
Verstehe. Und trotzdem habt ihr das Gefühl, ihr könnt auch bei höherem Wettbewerb in den USA weiter wachsen? Habt ihr das Gefühl, das könnte mal für euch der größte Markt werden?
Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass hier einfach momentan noch zu viele Hürden auch in unseren Artikeln selber sind. Beispiel, was der Holm schon gesagt hatte, diese sperrigen und großen Artikel, die Eisenpfannen, die wir zum Beispiel hier in Deutschland herstellen, lohnen sich halt einfach von dem Kostenfaktor einfach nicht als FBA dann noch rüberschiffen. Also da weiß ich, kann ich noch nicht abschätzen, ob und wo der Break-Even-Point kommt, dass das halt wirklich auch Spaß macht, solche Artikel in USA zu verkaufen.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, auch vorher bei der Recherche, ist ja nur ein Teil eurer Produkte made in Germany und ein Teil lasst ihr auch in Asien produzieren. Dann wäre es ja zumindest möglich, die Produkte aus Asien halt nicht in irgendein deutsches Lager schicken zu lassen, sondern direkt in die USA, um dann in der gleichen Logik, in der ihr hier auch verkauft, auch den amerikanischen Markt noch viel intensiver zu bespielen.
Genau, also das ist bestimmt auch eine gängige Praxis, wenn wir denn dann mal da angekommen sind, dass wir sehen, okay, die Verkäufe entwickeln sich entsprechend und das passt halt alles, wird das bestimmt auch einer der Punkte sein, die wir dann als nächstes dort angehen werden, ja.
Okay. Wie verkauft man am besten Küchenartikel, Töpfe und Pfannen? Ich nehme das ganz unterschiedlich wahr. Es gibt so ein paar Marken, würde ich sagen, die mir so sofort in den Kopf kommen. Also weiß nicht, sowas wie Tefal wahrscheinlich. Dann stelle ich gleichzeitig fest, wenn ich durch den Rewe oder Edeka gehe, immer kurz vorm Eingang stehen, dann auch nochmal irgendwie ein paar Töpfe oder Pfannen. Dann nehme ich wahr, dass jeder Fernsehkoch irgendwie auch seine eigene Pfannenkollektion hat, die Jamie Oliver Pfanne oder ähnliches. Also es ist so eine starke Mischung zwischen irgendwie Marke, Testimonial und No-Name-Mitnahmeartikel irgendwo in einem Laden kurz vorm Ausgang. Also wie wichtig ist Marke, wie wichtig ist Preis, wie differenziert ihr euch jetzt auch so in der Kommunikation von euren Wettbewerbern?
Also wir merken ganz stark, dass Preise momentan ein sehr, sehr starker Treiber sind. Also man merkt auch in der heutigen Zeit einfach, dass bei dem Thema Inflation, Krieg, Corona etc., ne, alles hat ja irgendwo so ein bisschen seine Spuren hinterlassen und aktuell ist das Thema des Preisgefüges ein Riesenthema. Aber auch das Thema Markenerlebnis. Also klar sind viele Kunden getrieben durch, kenne ich die Marke, wer steht dahinter, wie kann ich mich damit identifizieren, sei es ein Thema von Nachhaltigkeit oder sei es ein Thema von, ist das ein regionales Produkt, ist es kein regionales Produkt? Also da kommen relativ viele Faktoren einfach zusammen und natürlich versuchen wir uns so transparent wie möglich dem Kunden gegenüber aufzustellen. Wir möchten kundennah sein, das heißt Kunden, die sich bei uns melden, sollen bei uns auch vom Kundenservice vernünftig wahrgenommen werden. Also das heißt, hier legen wir dann schon Wert darauf, auf das Feedback der Kunden, auf die Bewertungen der Kunden und hier dann entsprechend darauf zu reagieren. Wenn das Thema Qualität einfach dann vielleicht mal nicht passt, dass wir dann entsprechend dagegen arbeiten können und entsprechende Anpassungen vornehmen etc. Also für uns ist das ein ganz wichtiges Thema, einfach qualitativ, preis-leistungstechnisch gut aufgestellt zu sein und natürlich für den Kunden einfach nahbar zu bleiben. Und nicht einfach nur so ein Amazon-Händler, der anonym ist, wo es halt dann einfach das No-Name-Produkt ist.
Ja, wie sehr spielt so dieses Thema Familienunternehmen bei euch kommunikativ eine Rolle?
Nicht sonderlich stark. Also das spielen wir nicht sonderlich stark aus. Bestimmt ist das einer der Faktoren, der natürlich für das Kundenerlebnis oder die Markenbildung groß ausgespielt werden könnte. Aber ich glaube, dass wir da halt einfach noch nicht so weit sind, was zumindest unser Markenbild angeht.
Okay. Wenn wir mal drüber nachdenken, wie, jetzt bist du ja noch sehr jung, Holm, und Ilona, du auch, aber wenn wir mal so ein bisschen weiter gucken, wie sich das Unternehmen weiterentwickelt, auch irgendwann in die nächste Generation. Was glaubst du, Holm, was sind so die größten Herausforderungen für euch als Unternehmen, um weiter wachsen zu können, um weiter genau auf die Art und Weise, wie ihr heute Geschäft macht, das auch in Zukunft so erfolgreich machen zu können?
Es gibt sicherlich gewisse Herausforderungen, die man meistern muss. Eine Schwierigkeit ist aktuell eher so die Bürokratie, weil man jetzt diese Produktsicherheitsverordnung hat. Man muss das Ganze anders aufbauen. Früher hat man die Artikel gelistet, ohne groß Marketing zu betreiben. Heutzutage haben wir eben eine Spezialistin für Marketing eingestellt. Daran muss man natürlich arbeiten. Das Produktportfolio muss man erweitern. Wir sind natürlich auch immer auf der Suche nach tollen Artikeln, die die Kunden wünschen. Aber wir fokussieren eher einen langsamen und gesunden Wachstum, als das zu verfolgen, dass wir sagen, okay, wir stellen jetzt 100 Artikel pro Monat ein, um möglichst schnell ein Wachstum zu generieren. Das ist nicht so unser Sektor, sondern wir bleiben eher in dem Sortiment für Küche, Haushalt, und ich denke, das ist auch gesund.
Ja, Ilona, du hast vorhin erzählt, ihr versucht viel auch schon zu automatisieren, wenn es so um Uploads von Artikeln geht. Holm, du hast vorhin, habe ich so im Zwischensatz rausgehört, ne, viel in eurem Lager läuft eben mittlerweile automatisiert oder teilautomatisiert. Wie ist da so euer Blick nach vorne, um jetzt nicht zu sehr mit Buzzwords um sich zu werfen, aber wie viel könnt ihr durch künstliche Intelligenz, durch, ich sag mal so, das Thema Robotics, gerade in der Logistik, wie viel glaubt ihr, wird das euer Geschäft noch verändern und wie viel Effizienz kann man da noch rausholen, perspektivisch?
Also was KI anbetrifft, da sind wir natürlich voll im Thema drin. Da kann Ilona sicherlich mehr zu sagen. Was Robotik angeht, das interessiert mich natürlich aufgrund meiner eigenen Erfahrung so im Umgang, im Alltag mit Smart Home. Das macht natürlich unheimlich viel Spaß. Und Robotik, da kann man im Lager viel optimieren, indem man sagt, wir haben einen kleinen Teil Regal, was eventuell in Zukunft mit Robotik gesteuert wird, um auch diesen Fachkräftemangel entgegenzuwirken, um eventuell die Lieferzeiten zu verkürzen. Das ist natürlich auch immer ein großes Thema, dass man sagt, wir wollen nicht erst in 3 Tagen den Auftrag abhandeln oder Spitzen abzufangen im Weihnachtsgeschäft. Wie machen wir das im Weihnachtsgeschäft? Wir müssen Leute anlernen, wir müssen Leute einstellen. Fachkräftemangel ist natürlich ein großes Thema. Und die Robotik, die kann man dann skalieren. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch ein sehr, sehr großes Thema.
Und Ilona, wie ist so dein Blick da drauf, gerade wenn es jetzt so um Advertising und das Handling eurer Produkte auf den verschiedenen Kanälen geht?
Ganz klar, also da hat das letzte Jahr ja einfach Riesensprünge gemacht. Also es wird einem ja jetzt durch diese ganze künstliche Intelligenz-Thematik und Schnittstellen, die man dann entsprechend bedienen kann, einfach gemacht, den Content halt zu generieren, zu optimieren und das halt auch auf Masse abzubilden. Also wenn ich jetzt noch 1-2 Jahre weiterblicke, glaube ich, wird uns das noch sehr viel mehr erleichtern und uns dabei unterstützen, einfach die Menge an Artikeln, die wir halt heute haben, viel, viel einfacher und viel, viel schneller zu optimieren.
Also es gibt noch genug zu tun, es gibt noch genug zu optimieren, es gibt, glaube ich, genug Wachstumsideen. Holm, du hast selber nie den Plan gehabt, sage ich mal, ins Familienunternehmen einzusteigen. Hast du Kinder?
Ich habe 2 Töchter.
Und würdest du dir wünschen oder ihnen wünschen, dass die irgendwann deine Nachfolge antreten und auch ins Familienunternehmen einsteigen?
Überlasse ich denen ganz frei, aber ja, also ich habe nicht vor, mit meiner Generation aufzuhören.
Okay, also es geht weiter in Lüdenscheid und drumherum bei Gräve. Das Thema wächst weiter. Vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, uns so ein bisschen mal Einblicke in das Familienunternehmen zu geben, jetzt ja schon in der 3. Generation, irgendwann vielleicht in der 4. Danke, dass ihr geteilt habt. Aber auch die Herausforderungen so bei Internationalisierung in die USA. Große Chancen, aber es ist natürlich kein Selbstgänger. Es braucht ein bisschen Trial and Error. Ich glaube, es gibt da viel Unterstützung. In der letzten Folge dieses Podcasts haben wir ausführlicher darüber gesprochen, über das ganze Thema Global Selling. Ich glaube, das wird viele Verkaufspartnerinnen und Verkaufspartner weiter beschäftigen. Alle Infos zu euch, zu den anderen Folgen, gibt es wie immer unter emsen.de/podcast. Wenn ihr mehr Folgen dieser Art hören wollt, dann Lasst uns ein Like da, abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Und wir sagen vielen Dank an Ilona und Holm und schöne Grüße nach Lüdenscheid. Danke euch.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke auch.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.